Ja, Fritz, du hast mir alles vorweggenommen. Eigentlich wollte ich auch noch mal was Persönliches gesagt haben, aber das ist nicht zu toppen, was du gesagt hast. Dass ich die Lehrer unterbrochen habe, das stimmt mit Sicherheit nicht. Damals war ich noch sehr schüchtern. Und Fritz Weidemann hatte einen Zimmerkollegen, der ist nun auch was Anständiges inzwischen geworden, also neben Fritz Weidemann, Udo Fach, er ist Programmdirektor beim Evangeliumsrundfunk. Und die beiden Leute waren immer so die Koryphäen bei uns im Semester, im Seminar. Und haben sich immer auf die Hosenbeine gesetzt. Und weil Fritz so viel gelernt hat, Tag und Nacht, das stimmt auch, also nachts hat er immer noch das Licht im Zimmer angehabt, weil er so viel gelernt hat, ist er auch vorzeitig vom Seminar verabschiedet worden und in den Dienst nach Garmisch-Partenkirchen dann gegangen. Es war immer für mich so eine Leuchte, ein Vorbild. Ja, übrigens, also... Ja, ja, also ich weiß nicht, ob du nochmal drankommst. Ich lasse dir, glaube ich, keine Zeit mehr. Also übrigens, wir haben, ich bin, also Papst kann man ja nicht sagen, wir haben einen Präses bei uns im Bund. Der fängt auch mit P an wie Papst und da könnte man vielleicht das zu sagen, Ansgar Horsting. Also nun soll ich Ihnen so ein bisschen was über den Bund erzählen, Bund Freie Evangelischer Gemeinden. Wer ist denn schon über 2 Jahre lang so ein bisschen bekannt mit dem Bund? Darf ich mal einfach ein Handzeichen bitten? Ah, das ist ja, also das sind alles die Heidelberger, ja? Ja, super. Also ich habe mir gedacht, so viel Einführung brauchen Sie auch nicht. So ein paar Stichworte hat meine Frau zu den Buchstaben A bis Z zusammengestellt. Und das ist einfach viel einfacher, als wenn man nun die ganze Historie des Bundes dann aufzählt. Sie sehen, der Bund heißt deshalb bunt, weil er so bunt ist. Und man könnte über jeden Bereich relativ viel erzählen. Und ich fange mal einfach bei A an. A wie Allianzmission. Bezieht jemand von Ihnen Christsein heute? Die Zeitschrift des Bundes, das sollten Sie eigentlich tun. Also ich registriere ja jetzt alles nach Punkten und so davon. Also da im vorletzten Christsein heute ist ein Bericht gewesen über die Allianzmission, die wird nämlich in diesem Jahr 120 Jahre alt. Und ist eine der ältesten Missionen und auch eine der größten Außenmissionen in Deutschland. 21 Länder hat die Allianzmission zu betreuen und 122 Mitarbeiter. Und dazu kommen auch nochmal 30 Shorties, die für ein Jahr in irgendein Missionsland gehen. Damit Sie mal wissen, wo im Augenblick die Allianzmission tätig ist, kriegen Sie das hier. So, also herausragend ist China. Das stand bisher noch nicht auf den Karten, das ist aber in all den letzten Jahren, Jahrzehnten ständig auch Missionsgebiet gewesen. Erstmalig können wir das veröffentlichen, ohne Angst zu haben, dass die Gemeinden dort hops genommen werden. Inzwischen ist ein relativ freies Klima dort. Was dazugekommen ist in den letzten Monaten, ist der Kosovo und Frankreich und Kambodscha. Da sind die ersten jetzt ausgereist nach Kambodscha. Und wenn Sie ab und zu an die Allianzmission denken im Gebet, wären wir sehr dankbar. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen was, wenn er sagt, ich besuche mal Missionare, ich habe so viel auf dem Konto, mal einen Flug dahin zu riskieren, oder ich gehe für ein Jahr selbst dahin als Shorty. Gut, das war die Allianzmission. Das nächste ist Aufwind. Aufwind ist eine Gesellschaft in Witten, auch bei unserer Bundeszentrale, ein Freizeitenwerk, wo es Dutzende von Freizeiten inzwischen gibt. Und das ist für jedermanns Geschmack, ob es eine missionarische Freizeit ist oder so eine Donaudampffahrt oder was auch immer. Schauen Sie mal in den Katalog nach, der Fritz Weidemann wird sicher noch einen zu Hause haben. Auslandshilfe ist auch ein neuer Bereich in dieser Struktur. Die ganze Katastrophenhilfe läuft nun auch übers Ausland. Also wenn irgendwie ein Tsunami ist oder so, wird das auch hier eingespeist. Und sonst haben wir in den ehemaligen Ostblockländern große Arbeiten, inzwischen auch einige Häuser, auch für Mutter-Kind-Betreuung und so. Und wenn Sie meinen, Sie könnten was Gutes tun für diese Welt, dann könnten Sie auch über die Auslandshilfe nochmal Unterstützung geben. B, wie Bank. Wir haben eine eigene Bank. Hat jemand ein Konto bei der Spar- und Kreditbank in Witten? Der Pastor? Gut, ja, und dahin, also super, 2 Leute. Und die Spar- und Kreditbank in Witten ist eine eigenständige Bank. Sie gibt normale Zinsen, muss man sagen. Und wenn jemand einen Kredit aufnehmen will, ist der Zinssatz niedriger. Allerdings können eigentlich nur Gemeinden dort einen Kredit gewährt bekommen, nämlich wenn es darum geht, Gemeindehäuser zu bauen. Das ist der erste Zweck dieser Bank. Also wenn Sie was Gutes tun wollen und Sie haben ja alle Geld flüssig, dann können Sie dort in Witten was anlegen und andere Gemeinden profitieren davon, wenn sie bauen. Das Bundeshaus, das ist ja nur ein paar Jahrzehnte inzwischen alt, das sah schon immer so aus, mal einen neuen Farbanstrich. Und dort residieren nun alle Bundesmitarbeiter, die dort wohnen in Witten, unter anderem unser neuer Präses Ansgar Hörsting und viele Arbeitsbereiche sind dort auch untergebracht. Das werde ich Ihnen jetzt nicht alles erzählen. 20 Meter weiter zur Straße hin ist der Bundesverlag, bei dem es 10 Zeitschriften im Augenblick gibt, also Aufatmen und Family und Dran und eben unsere Bundeszeitschriften, manches andere. Dort ist Ulrich Eggers seit anderthalb Jahren der Verlagsleiter. D, diakonische Werke. Wenn Sie das noch nicht wissen, wir haben 2 diakonische Werke bei uns im Bund. Eins in Hamburg, Elim, und eben das andere Werk ist Bethanien, was so für unseren Bereich mehr zuständig ist. Dort gibt es ein Fachkrankenhaus für Lungenkrankheiten zum Beispiel. Und dann kann man jetzt rundgehen hier bei den Bildern. Es gibt auch häusliche Krankenpflege, die gelehrt wird. Wenn also man hier auch in der Gemeinde zum Beispiel Leute hat, die für sowas sich ausbilden lassen wollen, auch privat, dann kann man so eine der Schwestern hier hinbestellen. Altenheime gibt es oder auch bestimmte Einrichtungen für Suchtkrankheiten oder auch für andere psychische Krankheiten. Also das ist etwas, wo Sie auch als Gemeinde Kontakt aufnehmen könnten und sagen könnten, wir könnten hier zum Beispiel auch was gebrauchen in Wiesloch-Walldorf, was so ein kleiner Arbeitszweig von Bethanien wäre. Das Hauptstichwort bei uns im Bund ist Evangelisation. Das ist eigentlich typisch FEG. Und wir versuchen, Möglichkeiten zu eruieren und auch weiterzugeben, wie man heute an die Menschen drankommt, um ihnen das Evangelium gut zu präsentieren, dass sie es auch begreifen können. Jan-Peter Grab ist dafür zuständig. Ich komme gleich nochmal auf ihn zu sprechen. FEG-Kongress. Fritz, darf ich fragen, wer da hinfährt? Okay, also FEG-Kongress in Bochum über Pfingsten. Das ist der Kongress, wo ganz viele Gemeindeglieder der Freien Evangelischen Gemeinde zusammenkommen. Etliche Tausend, wir waren schon ein paar Mal inzwischen da. Hat sich schon jemand angemeldet? Ja, ist doch super. Ja, ist doch die Gelegenheit, dann einen Teil der Ferien in Bochum zuzubringen. Schade, denn jetzt gerade seit 1. April ist der rabattierte Preis dann zu Ende. Jetzt können Sie ein bisschen mehr bezahlen, aber es lohnt sich immer noch. Also wer dahin will, wir fahren auf jeden Fall, dann treffen wir uns wieder. Gästehäuser, wir haben noch ein paar Gästehäuser bei uns im Bund. Also vor allem Bethanien auf Langeoog und von Alpen bis zur Nordsee gibt es da einiges. Worauf ich besonders aufmerksam machen will, ist der Forgenhof im Allgäu bei Rosshaupten, Füssen. Und dort finden auch dann immer die ältesten Rüstzeiten, Mitarbeiterrüstzeiten für unsere Region statt. Und man kann wunderbar Urlaub dort machen. Also riskieren Sie es mal, melden Sie sich dort an. Und ihr passt dort sicher auch darüber Prospekte. Generation, wir sind Gemeinden für alle Generationen, ein Bund für alle Generationen. Und Sie sehen, das fängt bei den Kindern an, Kindergottesdienst, Sonntagsschule, Jungschar. Und jetzt zu Pfingsten, wenn Sie in Bochum wären, könnten Sie miterleben, wie ein ganz neuer Arbeitszweig aus der Taufe gehoben wird, nämlich die Pfadfinderschaft. Wir haben ab Pfingsten eine FEG-eigene Pfadfinderschaft, damit wir auch diesen Pfadfindergruppen unseren eigenen Stempel aufdrücken können. Super Arbeit. Und dann geht das weiter, Teenie- und Jugendarbeit, dafür gibt es einzelne Referenten. Und die Senioren, die sind ganz in der Mitte. Aber das ist die kommende Generation, die immer noch sehr tüchtig ist und gerne was erleben will und sich auch einsetzen will bei uns im Bund. Inlandmission, 100 Gemeinden in 10 Jahren, so haben wir eine Vision formuliert vor 3,5 Jahren. Und wir sind kräftig daran, diese Gemeinden auch zu gründen. Wiesloch-Walldorf gehört auch mit dazu. Es sind nicht nur eigene Bundesgemeinden, sondern auch Tochtergemeinden. Und schätzen Sie, wie viele Gemeinden wir in den letzten 3 Jahren zusammenbekommen haben? Wollen Sie mal raten? Wir haben jetzt erst angefangen. 30, das ist schon ganz gut. Es sind 29 Gemeinden, ja. Und die letzte Gemeinde, die wir dann aufgenommen haben, ist die Gemeinde in Allendorf-Lumda, Lumdertal-Gemeinde nennt sie sich. Fritz Weidemann wird das sicher wissen, wo die ist, aber nur er alleine bei Gießen, ja, genau. Theologisches Seminar, das ist auf unser neues Haus, unser neues Gebäude beim Theologischen Seminar. Bei uns fliegen die Dozenten einfach vom Himmel runter. Und wenn Sie hier links zum Beispiel beginnen, Wilfried Haubeck ist Rektor des Seminars, Michael Schröder kommt danach. Und das ist auch wortwörtlich zu verstehen, der Rektor wird also Mitte des Jahres aufhören und weiter normaler Dozent vor seinem Ruhestand bleiben. Michael Schröder ist letzte Woche Samstag auf dem Bundesrat als Nachfolger gewählt worden. Gibt es Wolfgang Theis, Markus If und Julius Steinberg, Christian Brenner und unsere letzte Errungenschaft ist Professor Johannes Reimer. Er ist zuständig für Gemeindegründungen und wir freuen uns sehr, dass er auch jetzt Dozent ist bei uns auf dem Seminar. Rechts, das Seminar im Grunde ist dort untergebracht mit Bücherei und einigen Lehrzimmern, also Studienzimmern. Und links ist die Allianzmission untergebracht mit einem Großraumbüro und manche Räume benutzen sie auch gemeinsam. Also ein Seminar, ein Dach, Theologie und Mission befruchten einander. So, und jetzt sind wir wieder bei der Zeltmission, wo ich vorhin gesagt habe, ich komme nochmal auf Jan-Peter Grab zu sprechen. Jan-Peter Grab ist auch Leiter unserer bundeseigenen Zeltmission, hat sie in den letzten Jahren nach vorne gebracht. Wir haben im letzten Jahr Zelte dazugekauft und können Einsätze wagen zwischen 100 und 1000 Personen. Allerdings wird Jan-Peter Grab im Sommer nach der Zeltsaison auch aufhören. Seine Frau ist im letzten Jahr gestorben und er wird dann in den Gemeindedienst gehen, weil er noch auf zwei kleine Jungs aufzupassen hat. Und wir überlegen gerade, sind dabei nachzudenken, ob wir rechtzeitig noch einen neuen Nachfolger bekommen oder was wir sonst ab nächstes Jahr machen. Das ist auch ein Gebetsanliegen für Sie. So, damit Sie nochmal wissen, wie wir strukturiert sind, 5 Regionen in unserem Bund. Wir haben in unserem Bund 37.500 Mitglieder und das wächst ständig und wir haben dann die Überzeugung gewonnen, dass diese Regionen errichtet werden müssen und jeweils dann ein Bundessekretär für eine Region zuständig ist. Und das ist so die Bildergalerie für uns. Und innerhalb einer Region gibt es dann auch verschiedene Bundeskreise, 23 Bundeskreise haben wir insgesamt. Das ist der Süden, die Südregion mit dem Bundeskreis Baden-Württemberg-Nord, Baden-Württemberg-Süd, Bayern-Nord, Bayern-Süd. Und für uns ist dann also hier Winfried Schneider als Kreisvorsitzender zuständig. Das ist nochmal im Einzelnen Baden-Württemberg-Nord und dazu gibt es einige Persönlichkeiten, die Sie vielleicht kennen, die schon mal hier waren. War der Winfried Schneider schon mal hier? Der war schon mal da, ja. Okay.
Eine Karte von den Gemeinden, die Sie vom Kreis wie vor 40 Jahren aus der Masse.
Da bin ich, ja. Also das sind jetzt 90 Gemeinden etwa, die in dieser Region hier versammelt sind. Und Fritz Weidemann fragt, ob ich eine Karte von der Region vor 40 Jahren habe. Das ist leider nicht vorhanden. Das wären ungefähr 3-4 Gemeinden in dieser Region. Wenn man die Region noch ein bisschen weiter in den Norden bis hoch nach Frankfurt streckt, dann wäre es ungefähr 3-4-5 Gemeinden, glaube ich. Also das hat sich schon dramatisch positiv entwickelt. Gott hat gesegnet und wir freuen uns sehr darüber, dass hier wirklich etwas von den Segensspuren Gottes zu entdecken ist. Innerhalb dieses Kreises Baden-Württemberg-Nord ist es natürlich die Gemeinde, auf die alle Augen gerichtet sind, ist ja logisch. Und wir freuen uns sehr darauf, dann im September beim Bundestag in Hamburg einige Vertreter dieser Gemeinden begrüßen zu können und die Gemeinde offiziell aufnehmen zu können. Wichtig sind die Gemeinden bei uns im Bund und wichtig ist vor allem das. Im Zentrum steht das Kreuz, das ist unser Bundeslogo. Und drumherum scharen wir uns als Christen, als Gemeinden. Aber er ist das Zentrum, keine Person, keine Gemeinde, kein sonst was. Das Kreuz. Und wir scharen uns darum und ein wenig ist die Lücke angedeutet. Nach außen hin sind wir offen. Es können immer wieder neue Leute und Gemeinden hinzukommen, wenn sie sagen, ja, Jesus ist mein Herr und ihm will ich auch weiter folgen. Und Jesus, das ist ja nun gerade in dieser Karwoche besonders deutlich, ist aus Liebe zu uns gestorben, er hat ein glühendes Herz, also hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat und ich wünsche Ihnen auch als Gemeinde hier in Wiesloch-Walldorf, dass Sie weiter von dieser glühenden Liebe Gottes angesteckt werden und andere Menschen erreichen und in wenigen Monaten sie entweder das Dach heben müssen und dann nochmal eine andere Ebene einziehen oder sie ein anderes Domizil finden, wo dann Gottesdienst gefeiert werden kann, weil so viele hier hinkommen. Gottes Segen, danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke für den Eindruck. Bringt manchen den Bund, glaube ich, etwas näher und man kann sich etwas besser darunter vorstellen. Du wirst auch predigen und wir...
Du bist derjenige, um den wir uns sammeln. Du bist derjenige, der unser Herz auch berühren will, der uns weiterhelfen will in persönlichen Fragen und der auch diese Gemeinde weiter segnen will. Wir rechnen mit dir. Amen. Wir haben Anfang letzten Jahres eine Strukturreform in unserem Bund durchgeführt. Fritz Weidemann hat das schon kurz erwähnt. Und seit dieser Zeit bin ich nun unterwegs in unseren Gemeinden. Und ich finde es richtig großartig, 15 Monate lang immer andere Gemeinden kennenlernen zu können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wir haben ja ein Buch, typisch FEG. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen? Gut, Punkt, Pluspunkt, ja. So. Aber wie unterschiedlich diese typisch FEG-Gemeinden auch in unserer Region sind. Es gibt da keine 0815-Vorgabe oder so. Und ich merke, dass die Gottesdienste auch total unterschiedlich durchgeführt werden und auch von ihrer Atmosphäre hier ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Es gibt Gottesdienste, wo Jesus angebetet wird und man auch eine sehr herzliche Gemeinschaft erfährt, die wirklich inspirierend sind, und andere, die ziehen sich dann wieder ein bisschen so schleppend hin und das ist manchmal mühsam in dem Miteinander. Man merkt, es ist eigentlich keine Einheit da und man ist beschäftigt mit sich und den Problemen und den Fehlern anderer. Wo würden Sie sich hier einordnen? Das ist auch jetzt nicht die Frage. Gruppe 1 ist ja logisch. Ne? Woran liegt das, dass das so unterschiedlich ist? Und mich beschäftigt diese Frage immer mehr. Liegt das an den Leuten, an dem Bundesland? Ich denke mal, es gab schon immer Gemeinden im Lauf der Zeit, die es mit sich und ihren Mitgliedern und den Leitungsstrukturen, was es auch immer gibt, schwer hatten. Es gab schon immer Christen und Gemeinden, die irgendwann müde geworden sind. Wer nach dem Gläubigwerden der ersten Christen und vielleicht nach der Gründung der Gemeinde irgendeine Phase eintritt, wo Menschen mehr deprimiert sind und nicht mehr die Herrlichkeit Jesu sehen, seine Liebe zu uns und seine Wiederkunft. Nun ist für diesen Tag, für Palmsonntag, uns auch ein Bibelabschnitt gegeben, der Christen in der zweiten Generation anspricht, die also in Bedrängnis hineingekommen sind und durch Leiden gehen mussten und wo ihr Glaube nicht mehr ganz so frisch ist wie am Anfang und wo sie auch manche Nachteile vielleicht dann auf sich nehmen mussten und Niederlagen erleben mussten und in sich Resignation spüren. Ich weiß nicht, wie es einzelnen von Ihnen hier in Wiesloch-Walldorf geht, dass die Gemeinde insgesamt noch sehr frisch ist, das spürt man. Und ich hoffe, das bleibt noch viele Jahre so. Aber ich merke, dass Gemeinden von diesem Bacillus der Depression oft heimgesucht werden. Ich war in den letzten Tagen bis gestern in Essen zu einer Konferenz. Und ich bin dort untergebracht gewesen im Berufsförderungszentrum. Und ich muss sagen, es war für mich deprimierend. Kommt jemand aus Essen? Es war eine schmutzige Gegend dort und es lag so viel Müll rum und Lärm und alles. Und diese Typen, die mir dort begegnet sind, zum Teil waren es wirklich heruntergekommene Leute und finstere Typen. Und ich habe dann auch an einem Abend mal wirklich Angst gehabt, da einkaufen zu gehen bei Lidl, weil ich da so eine Gruppe anderer Leute davor sah. Also es war wirklich schwierig, es hat mich heruntergezogen. Und gestern Morgen bin ich dann zu einem Frühstück in die 7. Etage in diesem Haus hochgefahren und ich konnte dann mehr von oben aus einen Blick riskieren auf diese Umgebung. Es war so ein bisschen nebelig für heute, aber dann sah ich dann auch all diese Häuser und einzelne Menschen. Und ich habe von dieser Perspektive aus auch wieder neu Gott gesehen und Jesus und habe gedacht, Jesus, du liebst eigentlich diese Stadt und diese Menschen hier. Und wenn du sie liebst, brauche ich kein schlechtes Gefühl zu haben. Du bist ja eigentlich heruntergekommen hier und bist auch für diese Leute gestorben. Bitte öffne mein Herz für diese Menschen. So ähnlich muss es wohl auch der Gemeinde gegangen sein, an die der Hebräerbriefschreiber nun diesen Brief schickt. Ich möchte gerne lesen, Hebräer 12, 1 bis 3. Hebräerbrief, Kapitel 12, 1 bis 3. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert, auch die Sünde, die uns ständig umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns bestimmt ist, und dabei auf Jesus sehen, den Begründer und Vollender des Glaubens. Dieser hat wegen der Freude, die ihn erwartete, die Schande nicht geachtet, das Kreuz erduldet und sich dann zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Denkt an den, der so viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut nicht sinken lasst. Was hilft uns, damit unser Glaube frisch bleibt, auch in der zweiten, dritten Generation? Der Blick auf Jesus, so wäre die Überschrift, der Blick auf Jesus bewirkt dreierlei. Erstens die richtige Konzeption. Die richtige Konzeption. Hier ist ja ein Bild gebraucht von dem Hebräerbriefschreiber von der Rennbahn, also einem Stadion, was in damaligen Zeiten sehr üblich war in den größeren Städten, ein Wettkampfplatz also. Sehr geläufig, Paulus gebraucht dieses Bild auch mal im Korintherbrief oder an die Philipper in seinem Brief. Und die Ränge sind voll besetzt, die Ränge in diesem Stadion, voll von Zuschauern, von Zeugen. Eine Wolke von Zeugen, so heißt es mal. Und die Gemeinde hier in Wiesloch-Walldorf hat auch eine Wolke von Zeugen um sich, die genau beobachten, wie die Gemeinde sich entwickelt. Also damit meine ich jetzt nicht mich selbst, sondern zum Beispiel die Muttergemeinde in Heidelberg, die genau beobachtet und sich freut an allen Fortschritten und an allen Segnungen. Die Gemeinden hier in der Umgebung beobachten das sicher auch und freuen sich hoffentlich. Zum Teil der Bund beobachtet das, die Wolke von Zeugen. Und dann ist da diese Arena, eine Rennstrecke, wo die Wettkämpfer dann laufen, Sportler sind angetreten, zum Beispiel zu einem Wettkampf. Und hier handelt es sich nicht so um einen Kurzstreckenlauf, so 50, 100 Meter, sondern wirklich um einen Langstreckenlauf. 1000 Meter, 3000 Meter, Marathonlauf vielleicht. Und diese Menschen laufen nicht nur, um dabei zu sein, sondern sie laufen, um das Ziel zu erreichen, den Pokal zu erringen. Christen sind unterwegs zum Ziel. Die Christen im Neuen Testament haben irgendwie eine besondere Bezeichnung. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gehört haben. Sie werden ja nicht nur Christen genannt, sondern sie werden auch Menschen des Weges genannt. Menschen des Weges. Also Jesus ist der Weg, Menschen des Weges. In der Nachfolge und unterwegs sein, Nachfolge, Wettlauf, das gehört einfach dazu. So, deshalb Vers 1. Lasst uns einfach mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns bestimmt ist. Das ist die Konzeption. Uns ist etwas bestimmt, unsere Lebensbestimmung. Gott will das so. Unsere grundlegende Konzeption für unser Leben, wir sind berufen, Jesus nachzufolgen bis zum Ziel hin. Und das ist ein Kampf. Es ist kein Zuckerschlecken. Es ist kein Spaziergang. Stimmen Sie zu? Christ sein? Ist manchmal sehr auf Höhenlagen angesiedelt, aber oft wirklich ein Kampf. Ich betone das, weil es manchmal auch ganz anders läuft. Dass Christen ihre Nachfolge mehr so als Wohlfühlerlebnis verstehen. Und weil sie manchmal auch sich unter diese Wolke von Zeugen mischen, von Zeugen aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit, die also schon gestorben sind, die auch uns weiter vielleicht beobachten. Das heißt, dass auf diesen Zuschauerringen auch Leute im Trikot sitzen, obwohl sie gar nicht dahin gehören. Läufer, die eigentlich unterwegs sein sollen. Kämpfer, die sich dann aber niedergelassen haben, völlig konzeptionslos eigentlich sind. Sie laufen hier hin und dort hin und begrüßen mal den einen oder anderen und winken dann einander auch zu und schütteln die Hände und gehen dann mal auf den Rasen und pflücken die Blümchen und lassen sich die Waden massieren für ihren Einsatz und hören auf gute Ratschläge von anderen Leuten und schließen da schnell so einen Werbevertrag ab und träumen von ihrer Anerkennung. Und weil die Zeit so lange wird, essen sie mal einen Hamburger zwischendurch und reden mit vollem Mund von dem Kampf und dem Sieg. Aber sie gehen nicht wirklich runter. Sie sitzen da und jubeln mit und bringen so ein paar Schlachtrufe über die Lippen und Halleluja-Songs und Siegesfanfaren. Nur keiner nimmt sie ernst, weil sie nicht dort unten vor Ort sind. Ich sage es nochmal ausdrücklicher, das sind oft Christen, die auf allen Hochzeiten tanzen, die überall hinlaufen, sehen und gesehen werden, so das ist ihre Motivation, auf Schulungen und Seminaren, Kongresse, so wie ich in der letzten Woche, aber die das eben so als ihren Lebensinhalt verstehen und sich seelisch massieren lassen wollen. Sie haben keine göttliche Konzeption für ihr Leben. Was sie haben, sind oft menschliche Konzepte, von denen sie leben. Und das ist grundlegend etwas anderes. Kurzfristige Konzepte. Zum Beispiel 3 Schritte zum erfolgreichen Christsein, 5 Wege, Gott zu erleben, 7 Tipps zum Leben aus der Fülle. Alle solche Konzepte. Und man kann sich ja auch innerlich daran bereichern, aber es prägt nicht wirklich mein Leben in der Nachfolge Jesu. Es gibt es auch gemeintlich solche Konzepte so aus der Tasche. Konzepte für Gemeindegründung, Gemeindeaufbau und persönliche Evangelisation, erhörliches Gebet und vollmächtige Seelsorge und alles das. Ich habe auch etliche dieser Bücher gelesen. Kein Problem damit, nur es ersetzt nicht die Konzeption. Wenn wir dabei bleiben, essen wir nur Hamburger. Fertigkonzepte. Sie machen uns satt und schläfrig und wir haben den Mund voll, aber keiner nimmt uns ernst. Warum? Warum ist das so? Ich denke, dass wir im Augenblick in einer Zeit der Rezession leben, aber auch in der geistlichen Rezession, nicht nur finanziell. Und dass wir geistlich manche Dinge nicht mehr in der Hand haben. Dass uns vieles wertlos geworden ist, wirklich an Wert verloren hat. Der Glaube zum Beispiel oder die Liebe Gottes oder die Gnade Gottes. Wir singen davon, aber es lässt uns kalt. Die Vergebung, die Nachfolge. Das ist eine geistliche Rezession, auch in unseren Gemeinden. Und wir haben diese göttliche Konzeption verloren. Wir haben sie nicht mehr verinnerlicht. Wir folgen ihr nicht mehr für unser Leben. Paulus sagt mal, kein Kriegsmann verwickelt sich in Alltagsgeschäfte. Aber in einigen Gemeinden und bei einigen Christen ist das so, dass wir uns gerade in diese Alltagsgeschäfte hinein verwickeln, dass sie ihre Blüte erfahren, dass wir unser Leben, unsere Persönlichkeit entwickeln wollen. Das steht hoch im Kurs. Und ich habe jetzt nicht den Büchertisch inspiziert, aber manche Bücher, die angeboten werden seit einigen Jahren, gehen genau in diese Richtung. Dass wir lauter Wohlfühlprodukte anbieten und kaufen, aber nicht mehr dasjenige, was uns im Leben weiter nach vorne hilft, sondern das, was uns im Augenblick unsere Sehnsucht vielleicht stillt. Und auf Dauer helfen diese kleinen Konzepte nicht. Sie versagen und wir werden frustriert und wir ziehen uns zurück auf die Ränge und lassen uns dort nieder und sagen, ich habe schon immer gleich gewusst, das hilft auch nichts. Die Frustrierten sitzen oft auf diesen Rängen. Ich weiß nicht, ob es das hier schon in der Gemeinde gibt, aber Leute, die dann anfangen zu sagen, das habe ich schon alles versucht und das funktioniert nicht und eigentlich solltet ihr meinen Ratschlag vielleicht auch befolgen und dann fangen sie an zu diskutieren und kommentieren und zu kritisieren. Vers 1 und 2. Lasst uns laufen in dem Kampf, aufsehen zu Jesus, denn er ist der Anfänger und Vollender. Aufsehen auf Jesus heißt wissen, er hat den Anfang gemacht. Er ist derjenige, der die Grundlage gelegt hat, den Startschuss gegeben hat. Aufsehen auf Jesus ist auch zu wissen, er ist der Vollender. Er steht am Ende am Ziel mit der Siegesflagge Und er wird einmal meinen Lauf abwinken und sagen, das hast du gut gemacht, schön, dass du angekommen bist. Nur die Strecke dazwischen, die müssen wir laufen. Paulus sagt mal, ich bin noch nicht schon am Ziel angekommen, ich laufe noch weiter, ich habe es noch nicht ergriffen, ich jage nach diesem vorgesteckten Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung. Das ist die Konzeption Gottes. Leben im Dienst, brauchbar für ihn und von ihm mit einem Preis ausgezeichnet werden. Und ich sage das so offen, weil der Unterschied zwischen einer Gemeinde in der ersten Generation und einer Gemeinde in der zweiten Generation ist nicht groß und er hat oft einen fließenden Übergang. Meine Beobachtung ist, dass vielen Gemeinden unseres Bundes wirklich dieses Ziel verloren gegangen ist und dass wir immer nur mit uns und unseren Vorstellungen beschäftigt sind, mit unserer Lust und Unlust und unserer Stimmung und Misserfolgen. Fritz Weidemann ist ein begabter Gemeindegründer und ich hatte das Vorrecht, auch in Würzburg eine Gemeinde mitgründen zu dürfen, Tochtergemeinde unserer Muttergemeinde auch, die City Church in Würzburg. Und ich habe das auch so miterlebt. Es war eine große Freude für mich, diese Gemeinde dann auch wachsen zu sehen. Aber am Anfang, nach einem Vierteljahr, hatten wir eine tiefe Krise bei uns im Gründungsteam. Wir haben gemerkt, dass wir miteinander als Gründungsteam nicht klar kamen. Wir haben uns bewegt um einzelne Fragen der Aufbauarbeit, welche Art von Gottesdiensten wir haben sollen, ob man nun beim Lobpreis aufsteht oder nicht und mit welchen Leuten wir zu tun haben und wie diese Leute aussehen. Und wir haben immer nur um diesen Menschen, den wir erreichen wollten, sind wir gekreist und um uns, wie wir ihn wohl erreichen. Und nun gab es also sehr verschiedene Konzepte, die Einzelnen hatten, mitgebracht hatten in unserem Gründungsteam. Und wir kamen nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Und wir haben gemerkt, wir haben die Mitte verloren, die Mitte. Und wir haben uns das bewusst gemacht, was wir eigentlich verloren haben, nämlich Jesus als Zentrum. Das haben wir alle gewusst, dass er das Zentrum ist. Aber in der Praxis waren wir nicht wirklich um ihn geschart. Wir haben nicht auf ihn gesehen. Und dann haben wir uns das klar gemacht in einem engeren Kreis und haben gesagt, wir müssen Jesus wieder mehr in den Blick bekommen. Jeder persönlich, dass wir uns um ihn scharen und dass wir unsere Beziehung zu ihm stärken und dass das Auswirkungen haben soll auf unser eigenes Leben. Und dann haben wir voreinander Rechenschaft abgelegt. Wie sieht denn dein Leben mit Jesus aus? Wie erfährst du ihn in der vergangenen Woche? Und dann ist das weiter in einem konzentrischen Kreis dann auch in die Hauskreise hineingegangen und in die Gemeinde. Und ganz außen war dann, dass wir aus dem Leben mit Jesus heraus die Menschen in unserer Umgebung erreichen wollten. Das ist für uns zum entscheidenden Erlebnis geworden. Der Blick auf Jesus in der Mitte hat plötzlich alles andere verändert. Diese Problemchen, die wir vorher hatten, wurden eigentlich gegenstandslos, sekundär. Und deshalb gibt es diese Passionszeit. Der Blick auf Jesus, zu sehen, was hat es Jesus gekostet, um mich zu erlösen? Warum musste er eigentlich sterben, doch um mich aus meiner Selbstbezogenheit heraus zu retten? Und wir können nicht auf den Rängen sitzen und Beifall klatschen oder auch kritisieren, wenn wir nicht selbst laufen und kämpfen. Jesus gab alles für uns. Warum sollten wir unser Leben ihm nicht neu zur Verfügung stellen? Gott zu dienen, Jesus zu ehren, mein Leben soll in sein Bild verwandelt werden, das gehört zu dieser Konzeption. Und es gehört auch dazu, dass wir Salz und Licht in der Umgebung sind, dass wir unsere Umgebung verändern im Namen Jesu. Dass wir das Reich Gottes hineinbringen in diese Städte, Wiesloch, Waldorf und Umgebung. Und dass wir durchhalten bis zum Ziel. So, das war das Erste. Der Blick auf Jesus verschafft eine richtige Konzeption. Und dann können wir manche kleinen Konzeptchen vergessen. Zweitens, eine gesunde Konstitution. Eine gesunde Konstitution. Haben Sie noch eine Konstitution? Sonst können wir vielleicht das Fenster öffnen. Und dann kriege ich ein bisschen mehr Luft. Keine Ahnung, danke. Vielen Dank, so, das gehört auch dazu. Haben Sie mal nachgedacht, wie Ihre körperliche Konstitution ist? Wenn man sich betrachtet, merkt man manchmal, dass man vielleicht so ein Bleigewicht mit sich rumschleppt oder so. Und so ein Check-up ist dann ganz gut. Meine körperliche Verfassung ist vielleicht nicht mehr ganz so gut wie vor ein paar Jahren. Und die geistliche Konstitution ist mindestens genauso wichtig. die Funktion meiner geistlichen Organe, meine Hörfähigkeit auf Gott, mein Gewissen, mein Kräftehaushalt, meine geistlichen Muskeln, ob ich eigentlich noch ein bisschen Saft von dem Weinstock bekomme. Wie ist unsere geistliche Konstitution? Im Prinzip sind wir gut ausgestattet von Gott, wir haben den Heiligen Geist bekommen, können Frucht schaffen und die Gaben des Heiligen Geistes haben wir. Aber was kommt zur Geltung? Und manchmal frage ich mich, wenn ich Gott nicht erlebe, bremst mich was? Habe ich so einen Bremsklotz, den ich mit mir rumschleppe? Und das ist der Gedanke, auch hier, den der Hebräerbriefschreiber hat, wenn er in Vers 1 schreibt, lasst uns ablegen, was uns beschwert. Auch die Sünde, die uns ständig umstrickt. Manche Christen sind jahrelang in der Nachfolge Jesu, aber sie merken vielleicht noch nicht mal, dass sie von irgendetwas gefesselt sind. Sie schleppen sich dahin. Vielleicht mit guten Dingen. Wenn Sie dieses Stadion nochmal nehmen, ich weiß nicht, wer von Ihnen sportbegeistert ist, aber bei einigen Veranstaltungen, wenn es nochmal wärmer draußen wird, gibt es ja eine ganz wesentliche Figur, die im Stadion auch rumläuft, zwischen den Rängen, nämlich einen, der so einen Handschiebewagen hat oder nochmal so was anderes, so ein Eis anbietet. Ne? Und das ist die Figur, auf die die Kinder oft dann sehnlich warten, so ein Eisverkäufer mit einem Handschiebewagen. Stellen Sie sich vor, dieser Eisverkäufer mit Handschiebewagen wäre im Trikot, wäre eigentlich ein Läufer. Und plötzlich fällt es ihm ein, ich muss auf die Rennbahn. Dann geht er mit seinem Handschiebewagen auf die Rennbahn und ist völlig deplatziert, er würde ausgebuht werden. So sind wir manchmal als Christen. Wir haben was Gutes, schleppen es mit uns rum, aber es ist deplatziert. Manchmal auch was nicht so Gutes. Vor ein paar Monaten sagte eine Mitarbeiterin einer Gemeinde zu mir, Gott hat zu mir gesprochen, dass ich mein Leitungsamt hier aufgeben soll in der Gemeinde. Sie hatte irgendeinen Bereich, weil Gott zu mir gesagt hat, du so und so, du bist zu faul in deinem Beruf. Ich möchte mich jetzt auf meinen Beruf mehr konzentrieren. Und ich habe mir das erstmal angehört und nachgedacht und wenig dazu gesagt. Diese Frau handelt mit Kosmetikprodukten im Direktvertrieb und sie meinte nun, Gott habe zu ihr gesprochen, dass sie mehr darin investieren soll. Und sie hat einen hervorragenden Dienst in der Gemeinde gemacht und sie hätte es eigentlich nicht nötig gehabt, diesen ganzen Vertrieb und sich darum zu kümmern, weil die Familie ist gut besoldet. Und ich habe mich gefragt, wer hat dir das eigentlich gesagt? Nichts gegen Kosmetikprodukte. Aber könnte es sein, dass vielleicht dein Ehrgeiz dir das gesagt hat, dass du die Mitarbeit in der Gemeinde aufgeben sollst und dich ganz um diese Kosmetikgeschichten kümmern sollst? Oder vielleicht auch der Frust in der Gemeindearbeit? Lasst uns ablegen, was uns beschwert. Das ist gar nicht so genau definiert, ob es was Positives ist oder was Negatives. Es kann auch etwas sein, was uns fasziniert und was uns ablenken will von der Nachfolge Jesu. Es kann aber auch natürlich was anderes sein. Falsche Erwartungen, die wir haben. Sie haben gestern die Nachrichten vielleicht mitbekommen, der dänische Ministerpräsident Rasmussen ist zum neuen NATO-Generalsekretär gewählt worden, nach vielem Weh und Ach, nach heftigem Widerstand der Türken, der Türkei. Warum? Rasmussen war schon im Amt, als es vor einigen Jahren diese Mohammed-Karikaturen gab. Und Rasmussen, so hat die Türkei ihm vorgeworfen, soll nicht richtig reagiert haben. Er soll also das nicht verboten haben, dass diese Karikaturen erscheinen in den Zeitungen und so. Ein Pastor hat in dieser Woche erzählt, dass er einen türkischen Bekannten gefragt hat, sagt mal, warum regt ihr euch eigentlich wegen dieser Mohammed-Karikaturen so auf? Es ist doch eigentlich lächerlich, oder? Und dieser Moslem hat dann geantwortet, aber ihr würdet euch genauso aufregen, wenn Jesus so gedemütigt würde. Und ich habe über diesen Satz länger nachgedacht, ob er richtig ist. Ich glaube, es ist ein falsches Bild, das wir von Jesus haben, wenn wir das auf diese Ebene stellen. Jesus hat sich seine ganze Erdenzeit, jedenfalls seine Dienstzeit, immer wieder neu demütigen lassen. Von Anfang bis zum Ende. Jesus wurde in den Dreck gestoßen, er wurde mit dem Teufel in Verbindung gebracht, er wurde verachtet, man hat mit ihm Intrigen durchgespielt, man hat ihm Fangfragen gestellt, er wurde verspottet, er wurde ausgelacht, nackt dahingestellt, geschlagen, ans Kreuz geschlagen. Und das ist Jesus. Sein Kreuz gehört zu Jesus, weil Jesus sich selbst gedemütigt hat und immer wieder auch in den Dreck gestoßen wurde. Und wir haben nicht diese Figur, an die wir nichts kommen lassen dürfen, sondern Jesus ist derjenige, der am Boden eigentlich liegt. Und das ist Jesus für uns als Christen. Und wenn jemand mit dem Finger auf Jesus zeigt, hat er Jesus richtig verstanden. Dann ärgert er sich am Kreuz. Und wir könnten richtig darauf reagieren. Und das betrifft auch uns. Jesus sagt, der Jünger ist nicht über dem Meister. So wie sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Habt keine falschen Erwartungen, die ihr mit euch rumschleppt. Ihr werdet es nicht anders erleben. Deshalb sagt der Hebräerbriefschreiber, denkt an den, der so viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet. Wenn sie Jesus verfolgt haben, werdet auch ihr darunter zu leiden haben. Ihr werdet diesen ganzen Widerspruch, diese Verfolgung auch erleben. Das Kapitel vorher, Hebräerbrief 11, ist eine ganz lange Liste von Zeugen, die Märtyrer-Dasein durchlitten haben. Eine Wolke von Zeugen wird hier aufgezählt, die alle irgendwie dann geköpft worden sind oder andere Trübsal erleiden mussten. Und diese Leute umgeben uns und schauen auf uns, was wir zu erleiden haben. Manchmal sind wir sehr wehleidig und sagen, ich möchte nicht, dass ich verlacht werde. Aber es ist der falsche Maßstab, die falsche Erwartung, die wir mit uns rumschleppen. Und in dieser Situation fällt mir immer meine Familie ein, für die ich ja nur nichts kann. Meine Familie ist in den zurückliegenden 3 Generationen in Wuppertal gewesen. Dort sind wir aufgewachsen. Aber eigentlich stammen die Schmidts aus dem Sauerland. Mein Urgroßvater Robert Schmidt wohnt in Hilchenbach, war dort Malermeister. Und eines Tages kam Robert Schmidt, mein Urgroßvater, zum lebendigen Glauben. Irgendein reisender Prediger hat ihn zum Glauben gebracht. Und er hat sich dann einer Gruppe angeschlossen, von der christlichen Versammlung, von den Brüdern, und ist dann zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, ich bin zum Glauben gekommen und möchte mich in einer anderen Gruppe anschließen. Und der Pfarrer hatte dann also nichts Besseres zu tun, als am nächsten Sonntag von der Kanzel herab zu verkündigen, wir geben mit Bedauern bekannt, dass Herr Robert Schmidt vom Glauben abgefallen ist. Ab sofort bekam mein Urgroßvater keine Aufträge mehr und er verdiente nichts mehr und musste nach Wuppertal deshalb auswandern. Das war der Ursprung. So, aber das gehörte einfach oft auch zum lebendigen Glauben dazu. Und wir merken, dass im Augenblick auch der Wind ein bisschen schärfer weht. Seit dem Christiwell im letzten Jahr werden in den Medien die Evangelikalen immer mehr als Leute dargestellt, die so ein bisschen extremistisch sind und Fundamentalisten und wie man sie auch immer bezeichnet. Und in dieser vergangenen Woche ist das in Chemnitz wieder so gewesen. Also das Christiwell und Pro-Christ haben ja von den Personen her einiges miteinander gemeinsam und dann gibt es da die Partei, die Linke, die dann also öffentlich einiges von sich gegeben hat und sie warfen Pro-Christ vor, gegen das Grundgesetz zu verstoßen, weil Pro-Christ eben gegen Evolution und Homosexualität sei. Das ist nie thematisiert worden, aber es sind eben Leute da auch gleichermaßen dabei. Und nun wird das wieder aufgeputscht. Pro-Christ verstößt gegen das Grundgesetz. Sind immer die gleichen Vorwürfe, nur wieder in einer härteren Gangart jetzt. Und ich frage Sie, ist das Christenverfolgung? Ist das Christenverfolgung, wenn sowas gesagt wird? Noch lange nicht, noch lange nicht. Es ist normal, schleppt euch nicht mit falschen Erwartungen herum, auch in eurem eigenen Bekanntenkreis. Es ist normal, wenn wir als Christen verachtet werden und wenn sie uns nicht ernst nehmen. Wir hätten allen Grund, uns an Jesus ein Beispiel zu nehmen, Vers 2. Lasst uns auf Jesus sehen, den Begründer und Veränder des Glaubens. Wir dürfen unsere Position bekennen, aber gleichzeitig wissen, dass wir enger an Jesus und an sein Leiden auch herangeführt werden. Und noch eins. Eine Wolke von Zeugen ist um uns herum und deshalb lasst uns alles ablegen, was uns beschwert. Auch wenn unsere Gegner des Glaubens, wenn diese Gegner uns das Leben schwer machen, sie nicht als Feinde ansehen, sondern das an das Kreuz heften. Und auch da, wo wir Leuten vielleicht etwas nachtragen, auch das ist Sünde für unser Leben. Meine Frau und ich haben vor einigen Jahren ein Seminar für Ehepaare mitgemacht. Wir waren als Pastoren-Ehepaare da zusammen, so als Multiplikatoren. Und dann haben wir so an einem Abend gecheckt, wie unsere Ehe ist. Und wir waren relativ glücklich miteinander. Und dann fragte einer den anderen, sag mal, wie ist das eigentlich? Hast du alles vergeben? Wir haben uns alles vergeben. Aber haben wir anderen auch alles vergeben? Haben Sie anderen alles vergeben? Und dann kamen wir doch auf jemanden, bei dem dann so der Puls automatisch etwas höher geht, wenn man an ihn denkt und wenn man seinen Namen nennt und der Atem dann etwas schneller. Und wenn man sich dann sagt, wenn ich ihn wiedersehe, würde ich ihm am liebsten sagen, wie er mich verletzt hat und wie er eigentlich im Unrecht gewesen ist. Kennen Sie das? Und wir haben festgestellt, dass das, was wir dem anderen nachtragen, seine Sünde, sein Unrecht nachtragen, dass es ja uns belastet, wir tragen es ihm nach. Und dass es auch unsere Schuld ist, wenn wir das nachtragen. Und dass wir das auch ans Kreuz mitbringen müssen. Vergeben heißt ja nicht nur im Kopf, sondern existenziell auch etwas abladen. Und dann haben wir angefangen, ihm im Namen Jesu zu vergeben. Nicht nur zu sagen, Herr, bitte hilf uns, dass wir vergeben können. Er will uns ja helfen. Sondern haben wir ausgesprochen, Herr, du hast uns vergeben und deine Vergebung gilt auch ihm. Und du kennst die Situation von damals. In deinem Namen vergeben wir jetzt. Du hast es bewirkt. Und stellen Sie sich vor, was passiert ist, dann fielen uns noch andere Personen ein, die uns auch irgendwie auf den Keks gegangen sind, verletzt haben, die Unrecht getan haben. Und wir haben einen nach dem anderen vergeben und einer war sogar schon längst gestorben, auch nachträglich haben wir das getan. Lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert. Ablegen. Dafür ist die Passionswoche da. Und noch ein drittes. Der Blick auf Jesus schenkt die nötige Kondition. Kondition. Darauf kommt es im Alltag schließlich an. Lasst uns laufen mit Geduld, mit Ausdauer, mit Kondition. Das ist ein paar Jahre her, Jahrzehnte schon. Peter Strauch, jetzt Altpräses, hat ja oft Vorträge, Predigten woanders gehalten, beim Gemeindetag unter dem Wort. Ich glaube, in Stuttgart hat er auch zur Himmelfahrt mal eine Predigt gerade zu diesem Thema gehalten. Ich weiß nicht, was er inhaltlich gesagt hat, aber das Thema hieß, lasst uns aufsehen auf Jesus. Und er hatte nur eine kürzere Predigt, so 12 Minuten und also eine gewisse Andacht eigentlich bloß. Und dann guckt er so 2-3 Tage vor dem Termin in seinem Kalender nach und sieht, was er eingetragen hat, nämlich 12 Minuten Aufsehen auf Jesus. 12 Minuten Aufsehen auf Jesus. Das praktizieren wir ja manchmal, ne? Eine bestimmte Zeitspanne bloß, Aufsehen auf Jesus. Aber es muss uns durchdringen, es muss uns wirklich packen, dass wir den Blick zu Jesus im Alltag nicht verlieren. Das müssen wir trainieren, nicht nur Sonntagmorgens oder sonst wie. Es muss uns prägen, unser Blickkontakt zu Jesus. Wissen Sie, wie das bei mir geht morgens? Morgens, wenn ich dusche, das passiert mehrmals in der Woche. Ich habe einen bestimmten Duschsong, den will ich Ihnen mal kurz vorstellen. Also wenn ich unter die Dusche gehe, also wenn ich überhaupt morgens aufwache, dann bricht so die Welt immer so ein bisschen über mir zusammen. Ich sehe alles, was ich noch zu erledigen habe und irgendwelche Dinge machen mich dann halb verrückt. Wenn ich unter die Dusche gehe, dann singe ich seit vielen Jahren fast immer einen Duschsong. Dieser ist schon relativ alt, stammt aus dem Jahr 1937, 39, dort wurde er geschrieben, vertont, 37, 39, Drittes Reich, was auch Tausendjähriges Reich genannt wurde, ein Name stand dort über allen Namen und in diesem Namen konnte man dann die rechte Hand erheben. Und dieser Song, der damals entstanden ist und auch gesungen wurde, heißt Jesus Christus, König und Herr. Sein ist das Reich, die Kraft, das Reich. Ja? Sein ist das Reich, die Kraft, die Ehre. Gilt kein anderer Name heut und ewig. Amen. Ein Song gegen die damalige politische Welt. 2. Strophe, in des jüngsten Tageslicht, wenn alle Welt zusammenbricht, wird zu Christi Füßen jeder bekennen müssen, Jesus Christus, König und Herr. Sondern dieses Lied hat eine gewisse Marschmelodie und stehe ich dann unter der Dusche und singe das und das geht glänzend. Ich empfehle Ihnen das einfach. Der Blick auf Jesus muss konkret werden, ausgesprochen werden. Es ist mein Bekenntnis, mein Gegenpol, den ich morgens setze gegen alle christlichen und unchristlichen Gefühle, die ich habe, gegen alle Ängste und gegen alle Menschen und Mächte, die mir das Leben schwer machen wollen. Und das überwindet den toten Punkt. Training, Ausdauer, Geduld. Und ich sage Ihnen eins, keiner läuft allein. Der ganze Abschnitt ist im Plural, in der Mehrzahl gehalten. Wir laufen gemeinsam, Sie als Gemeinde in Wiesloch-Walldorf, laufen gemeinsam, eine Solidargemeinschaft. Der Hebräerbriefschreiber ist voll davon, dass wir aufeinander achten sollen, dass keiner zurückfällt. Dass wir auch darauf achten sollen und uns gegenseitig anspornen sollen zur Liebe und zu guten Werken. Sie sind Kampfgemeinschaft, Solidargemeinschaft. Gemeinden, die irgendwann nach der ersten Euphorie durch Not gehen, durch Anfechtung hindurchgehen, können es schaffen, wenn man sich nicht als Konkurrenten versteht, sondern als Gemeinschaft, wo einer den anderen ermutigt. Mit dem Blick auf Jesus, auf das Ziel, sind wir untereinander Brüder, Älteste, Diakone, Mitarbeiter, aber untereinander gleich. Die FEG Wiesloch-Walldorf, eine Gemeinschaft, in der Jesus, der gekreuzigte Herr ist, die Mitte. Der Blick auf ihn schenkt die richtige Konzeption, die richtige Grundausrichtung fürs persönliche Leben. Wir müssen nicht von einzelnen Konzepten leben. Schenkt für unsere Nachfolge die gesunde Konstitution, ohne Ballast, auch in der Gemeinde nicht. Und die notwendige Kondition für unser eigenes Leben, den langen Atem über den toten Punkt hinaus. Gott segne Sie in dieser Woche, dass wir neu den Blick auf Jesus finden und weit darüber hinaus. Amen.